das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. In der Ukraine gibt es einige Hoffnungen, zumindest das Problem, um die Getreideexporte lösen zu können. Im Hafen von Odessa wurden Schiffe wie die Navy Star mit Getreide beladen. Auch der ukrainische Präsident sah sich das kurz an. Ob es nun tatsächlich losgehen kann, das frage ich gleich unsere Korrespondentin, die in Odessa ist. Die Getreidelieferungen können vielleicht ein Zeichen der Hoffnung sein. Ein Zeichen für Frieden sind sie sicherlich nicht. Denn Russland greift weiter Städte an, auch im Süden des Landes, wie die Stadt Mykolaiv, wo immer wieder Bomben einschlagen. Eine Stadt, in der es seit Mitte April kein sauberes Trinkwasser mehr gibt, nur etwa 130 Kilometer von der strategisch wichtigen Stadt Odessa entfernt. Isabel Chayani hat Menschen getroffen, die dringend auf Wasser warten und diejenigen begleiten, die helfen.
Das wird heute eine große Lieferung. 5000 Flaschen Wasser. Alexander und seine Freunde haben viele Freiwillige aus Tschornomorsk zusammengetrommelt. Das machen sie jede Woche. Und jede Woche karren sie Wasser nach Mykolaiv, nahe der Front. Seit Monaten schon. Das ist jetzt ein angespannter Moment. Und es ist immer angespannt. Für uns ist die Situation in der Ukraine ja jetzt eine völlig neue. Wir nähern uns Mykolaiv und Alexander will einen zerbombten Bauernhof sehen. Mykolaiv wird fast täglich angegriffen. Und schon seit dem 12. April hat die Stadt kein Trinkwasser mehr. Da warten sie. Tausende warten auf die private Hilfe von Alexander und seinen Freunden. Sie brauchen dringend das Trinkwasser. Ich bin das erste Mal hier. Wir haben keine Arbeit. Wir kommen eigentlich aus den besetzten Gebieten. Eine schreckliche Situation. Ich habe keine Arbeit. Mein Mann findet keine Arbeit. Aber wir müssen sie doch irgendwie ernähren, deshalb kommen wir hierher. Ihre Tochter wirkt ernst. Die Mutter wird uns von dem Mathelehrer erzählen, den ihr Kind mochte. Die Russen hätten ihn gefoltert und umgebracht. Seitdem sei das Kind zu still. Meine Tochter fürchtet sich vor Geräuschen und Lärm. Die Russen waren im Dorf mit Schützenpanzerwagen und großen Militärfahrzeugen mit russischen Soldaten. Sie hat Angst, alleine zu bleiben. Ich muss immer bei ihr sein. Vor allem ältere Menschen stehen an. Es dauert, bis die Schlange endlich kürzer wird. Wir hören, eben habe eine Streubombe ein Wohnviertel in der Stadt getroffen und fahren hin. 5 Menschen sind tot. 12 verletzt. Der Bürgermeister ist auch schon da. Wir hatten 480.000 Einwohner, jetzt sind es 230.000. Fast jeden Tag sage ich den Leuten, sie sollen wegziehen. Ihr werdet sonst weggebombt. Sehen Sie heute, eine Bombe und 5 Menschen leben weniger. Ist gefährlich hier. Kein Trinkwasser, nicht enden wollende Angriffe und man denkt, Krieg ist, wenn die Farbe aus den Bildern verschwindet, wenn es grau und oliv wird, wie in Mykolaiv.
In Odessa ist uns jetzt Isabel Chayani zugeschaltet. Isabel, erst gab es Zweifel, dass die Schiffe mit Getreide überhaupt fahren. Nun soll es doch losgehen. Was hörst du vor Ort?
Heute war ja der ukrainische Präsident Selenskyj hier in Odessa. Und das war eigentlich ein deutliches Signal, dass die Regierung alles daran setzt, dass tatsächlich ukrainische Schiffe mit Getreide als erstes vom Hafen Tschornomorsk, wo er heute war, losfahren werden. Er hat sich davor ein türkisches Schiff gestellt, das auch schon beladen ist, und hat gesagt, so, wir sind sozusagen bereit. Wir warten jetzt auf ein Signal der UN und der Türkei, will sagen, an uns soll es nicht liegen. Wir haben uns dann versucht zu erkundigen in Tschornomorsk, in Hafennähe sozusagen, und haben gefragt, kann es sein, dass das Schiff tatsächlich das erste heute losfährt? Die Antwort war, es gab so viel Unruhe dort, weil so viel Sicherheitsaufkommen waren, weil der Präsident da war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass heute eins fährt, relativ gering ist. Es gibt 2 große Probleme, von denen wir nicht genau wissen, wie die gelöst werden. Das eine ist die Seeroute. Welche Route wird es sein? Und die andere Frage ist die Frage der Minen. Es bleibt aber dabei, Kritiker sehen es schwierig, aber die Regierung will das unbedingt. Sie möchte das durchsetzen und damit sicherlich auch ein Zeichen setzen an die Türkei und an die UN, dass man von ukrainischer Seite aus versucht, das Abkommen einzuhalten.
Vielen Dank, Isabel Shayani. Gibt es für die deutsche Außenministerin Baerbock eigentlich im Moment leichte Besuchstermine? Vermutlich sind diese eher die Ausnahme. Allein heute traf sie den griechischen Ministerpräsidenten, flog dann nach Istanbul, traf den türkischen Außenminister und die Themen sind vielfältig. Ukraine-Krieg, Zusammenhalt der NATO, die Situation der Geflüchteten und dann noch der griechisch-türkische Streit um Erdgas im Mittelmeer. Ein Balanceakt für die Außenministerin mit einer Türkei, die als Vermittler bei den Getreideexporten neues Selbstvertrauen gewonnen hat. Bernd Niebrügge.
Schon vor der Reise hat Annalena Baerbock die Türkei als unverzichtbaren Partner bezeichnet. Doch gäbe es fundamentale Differenzen. Die wolle sie ansprechen. Beim Treffen mit ihrem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu gibt es zunächst freundliche Worte. Baerbock dankt der Türkei für ihre Vermittlerrolle bei der Einrichtung von Getreidekorridoren im Schwarzen Meer und für die Einhaltung des Flüchtlingsabkommens mit der EU. Doch beim Thema der geplanten türkischen Militärintervention in Nordsyrien kritisiert Baerbock die Türkei.
Und das Recht auf Selbstverteidigung gilt für alle, aber das Völkerrecht setzt ihm eben auch zu Recht enge Grenzen. Dazu zählt, dass zum Recht auf Selbstverteidigung weder Vergeltung noch abstrakte Präventivangriffe zählen. Und das gilt aus Sicht der deutschen Bundesregierung eben auch für Nordsyrien.
Zum ersten offenen Konflikt kommt es dann, als Außenministerin Baerbock die Freilassung des inhaftierten Kulturmäzens Osman Kavala fordert. Es war eine politische Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Wir wissen, dass Deutschland Osman Kavala gegen die Türkei benutzt und finanziert. Seit den Gezi-Protesten wissen wir es. Und so ging es weiter. Die Bekämpfung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die Einhaltung der Menschenrechte, der Umgang mit Russland. Wohl keiner ihrer Amtsvorgänger hat an dieser Stelle solch selbstbewusste türkische Gegenargumente vernommen. Die Eröffnung des Istanbuler Koordinierungszentrums für den Getreidekorridor im Schwarzen Meer, dank türkischer Vermittlung, ist einer der Gründe für das starke Selbstbewusstsein. Man sei eine Friedensmacht, so Außenminister Çavuşoğlu. Und während Baerbock diesen Auftritt des türkischen Präsidenten Erdogan mit dem russischen und iranischen Präsidenten in Teheran als unverständlich kritisiert, belehrt sie ihr türkischer Kollege, das sei Teil erfolgreicher Diplomatie.
Und das Thema wollen wir kurz vertiefen mit Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Guten Abend, Herr Brakel.
Guten Abend.
Der Türkei ist mit der Getreidevereinbarung ja ein großer diplomatischer Erfolg gelungen. Hat sich Erdogan damit jetzt endgültig unverzichtbar gemacht als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland?
Ich denke, das wird sich noch zeigen. Es ist auf jeden Fall ein erster Erfolg, nachdem ja die Vermittlungsbemühungen noch im Frühjahr von wenig Ergebnissen gekrönt waren. Aber ich denke, je länger dieser Krieg gehen wird, desto stärker wird auch der Druck auf die Türkei werden, stärker in Richtung des Kurses der NATO einzuschwenken.
Man könnte ja momentan so ein bisschen den Eindruck bekommen, als käme es dem Westen sehr gelegen, dass die Türkei als eine Art Sondervermittler auftritt. Ist das taktisch klug? Ist das richtig?
Also ich glaube, dass man natürlich sehr froh darüber ist, dass es diesen Gesprächskanal nach Moskau gibt. Aber man muss sich natürlich auch immer klar machen, dass es diesen Gesprächskanal natürlich nur gibt, weil die Türkei eine bestimmte strategische Funktion für Moskau erfüllt. Und das ist eben immer noch einen Keil in die NATO zu treiben und eben bestimmte Dinge wie etwa den Beitritt Schwedens, Finnlands zu unterminieren.
Aber nutzt die Türkei dann diese Rolle, um die EU zu erpressen?
Also ich würde nicht so weit gehen, von Erpressung zu reden, sondern ich würde von sehr handfester Interessenspolitik sprechen. Die Türkei hat halt gesagt, wir wollen trotz dieser ganzen Partnerschaften, die wir haben mit der NATO, mit der Europäischen Union, mit der deutschen Bundesregierung, wir wollen selber definieren, was unsere Interessen sind. Und die werden wir auch mit aller Härte durchsetzen und auch mit einer Härte, die man unter Partnern bei der Bundesregierung zum Beispiel nicht gewohnt ist und auf die man auch bisher sehr wenig Antworten gefunden hat.
Sie sprechen die Partnerschaft an. Außenministerin Baerbock hat ja heute das besondere deutsch-türkische Verhältnis hervorgehoben. Trotzdem gibt es ja Spannungen, etwa beim Thema Menschenrechte. Das wurde heute noch einmal deutlich. Kann es da überhaupt eine Annäherung geben?
Ich denke nicht, dass es eine Annäherung geben kann im Sinne von, dass Ankara auf einmal Dinge zum Beispiel zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so sieht, wie wir das sehen. Aber was es natürlich geben kann, dass man sagt, gut, ihr wollt so eine reine Interessenspolitik führen, das wollen wir auch. Und eins unserer Interesse ist die Einhaltung internationaler Verträge, ist die Einhaltung von Menschenrechten. Und deswegen, wenn ihr von uns etwas haben wollt, zum Beispiel im Bereich Handelserleichterung oder ähnliches, dann wollen wir von euch etwas sehen im Bereich Rückkehr zum Rechtsstaat, Menschenrechte, Frauenrechte. Das wird nicht umfassend gehen. Man kann nicht den Kurs der türkischen Regierung zurückdrehen, aber partielle Erfolge, die sollten möglich sein, aber man muss dafür bereit sein, einen Preis zu zahlen.
Dieser Preis könnte ja auch bedeuten, dass es eben für die Türkei, die versucht ja als NATO-Partner da so eine Balanceakt, wird sich die Türkei in Zukunft da vielleicht stärker trotzdem Richtung Asien orientieren, andere Bündnispartner suchen?
Die Türkei sagt das sehr offensiv. In türkischer Lesart stehen wir im Prinzip vor einem neuen Jahrhundert, in dem der Westen, das sagen ja auch viele andere Analysten, nach und nach an Macht verliert und andere Machtpole wichtig werden. In der Lesart Ankaras aber möchte man selber einer dieser Machtpole sein. Und dann müssen wir natürlich, soll die Zukunft sein, aber gucken wir in die Realität, da ist es natürlich weiterhin so, dass Europa, dass Deutschland der wichtigste Partner immer noch für die Türkei ist. Das, was Deutschland mit der Türkei hat, die wichtigen zwischenmenschlichen Beziehungen, gerade auch die Wirtschaftsbeziehungen, bisher kann Asien das nicht ersetzen und bisher gibt es aus Asien auch kein Interesse daran.
Sagt Christian Brakel. Vielen Dank für das Gespräch. Gehen wir an die deutsche Küste, wo die Männer in diesen kleinen Booten sich derzeit über Arbeit nicht beklagen können. Im Gegenteil, es bräuchte eigentlich sehr viel mehr Lotsen, um die vielen Schiffe abzufertigen, die allein in der deutschen Bucht auf das Löschen ihrer Fracht warten. Denn ohne Lotsen geht es in fremden Hafeneinfahrten keine Viertelseemeile voran. Der Stau der Containerschiffe aus aller Welt ist vor allem eine Folge der Corona-Lockdowns in China, die wochenlang das Be- und Entladen behinderten. Luca Laube war mittendrin im Hafen von Bremerhaven und hat die Lotsen beim Kurshalten begleitet.
Für Eike Bublitz beginnt der Arbeitstag auf dem Hochseetransportschiff Sparfell. Viele Jahre war er selbst Kapitän auf hoher See. Jetzt ist die Unterweser sein Revier. Denn als Lotse weist er der Besatzung den Weg durch das enge Fahrwasser zwischen Bremerhaven und dem offenen Meer. Crew und Lotse begegnen sich zum ersten Mal.
Die Seefahrt ist stressig. Das ist auch für das Bordpersonal ist das stressig. Die sind oft übermüdet. Die stehen unter hohem Druck, Leistungsdruck. Und wenn man dann da an Bord kommt und man erkennt sowas, kann man viele Dinge einfach entschärfen. Man kann da den Dampf rausnehmen.
Rund 2 Stunden nach Verlassen des Hafens schafft es die französische Schiffsbesatzung alleine. Der Lotse geht von Bord. Den Schiffsstau auf der Nordsee sieht er hier nicht. Dieser zeigt sich uns erst auf dem Monitor der Einsatzzentrale in Bremerhaven. Etliche Containerriesen liegen in der deutschen Bucht vor Anker und warten auf einen Platz in Bremerhaven oder Hamburg. Ausgelöst hatten den Stau unter anderem Lockdowns in China. Zuletzt kamen Streiks in den deutschen Häfen dazu.
Die Abläufe sind einfach alle durcheinander gekommen. Es ist unklar, dann kommt wieder was. Und ja, wie soll man das sagen? Das ist alles sehr unberechenbar im Moment.
Auf dem Stationsschiff in der Außenweser können die Seelotsen eine Pause machen. Wann und auf welchem Schiff sie den nächsten Auftrag haben werden, wissen sie nicht. Trotz Pandemie und Schiffsdurcheinander hätten die Männer der Lotsenbrüderschaft Weser 2 Jade bisher alle Schiffe bedienen können. Doch das dürfte in Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein, denn es fehlt an Nachwuchs. Es gäbe kaum mehr gut ausgebildete Seeleute aus Deutschland, die für den Job in Frage kämen.
Da fahren die größten Schiffe der Welt und das geleiten wir sicher zum Ziel. Und deswegen ist das unerlässlich, dass das weitergeht.
Sein nächstes Schiff gehört zu den Winzlingen hier. Das 90 Meter lange Küstenmotorschiff Plato soll in Deutschland Aluminium abholen und nach Portugal bringen. Einen Lotsen an Bord zu haben, ist auch für dieses Schiff Pflicht auf dem Weg zum zweitgrößten deutschen Seehafen.
Mit so einem kleinen Schiff kann man hier eine Menge Verwirrung stiften. Wenn er unsicher wird und hier kreuz und quer fährt, dann kommt er dem anderen Verkehr in die Quere. Geht gar nicht.
Mit 10 Stundenkilometern tuckert die Plato Richtung Bremerhaven. Für Seelotse Eike Bublitz wird das mal wieder ein 15-Stunden-Tag. Aber immerhin hat er jetzt einen Feierabend. Als Kapitän gab es den nicht.
Würden Sie es wieder tun?
Nein. Ich würde nicht wieder zur See fahren. Würde ich nochmal die zweite Chance bekommen, würde ich nicht mit 16 Jahren das Elternhaus verlassen und zur See fahren. Ich habe heute so manchmal das Gefühl, dass ich sehr viele Lebenszeit verschenkt habe, indem ich im Prinzip irgendwo war, auf den Weltmeeren und aber dafür andere Dinge halt nicht machen konnte.
Die letzten 10 Jahre bis zur Rente will er trotzdem durchhalten. Denn der Job ist wichtig, damit der internationale Handel weiterläuft. Die Bundeslotsenkammer erhofft sich dank eines neuen Ausbildungskonzepts wieder mehr Nachwuchs in einigen Jahren. Dann könnte auch Eike Bublitz guten Gewissens von Bord gehen.
Ja, der Nachwuchs fehlt. Ein Problem, was es längst nicht nur bei den Lotsen gibt. Freie Lehrstellen, aber keine Bewerberinnen und Bewerber. Kaum eine Branche in Deutschland beklagt sich nicht darüber. Ausgebildete Fachkräfte sind genauso schwer zu finden. Woran es also liegt, dass offene Stellen nicht besetzt werden können und der Nachwuchs fehlt, Kerstin Breinig auf der Suche nach Antworten.
Azubi Nico Oehler hat die für ihn passende Ausbildung gefunden. Elektroniker für Betriebstechnik. Technik hat ihn schon immer interessiert. Klar war auch, dass er in der Region bleiben will. UESA in Übigau war eine von 5 Firmen, bei denen er sich beworben hat.
Du wirst sehr gut unterstützt hier. Welche gerade sind, glaube ich, schon fertig mit der Meisterschule jetzt. Wird auch alles bezahlt vom Betrieb. Deswegen ist es einwandfrei hier.
Es ist ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf. 8 Lehrstellen bietet das Unternehmen jedes Jahr. Besetzt bekommt die Firma nicht alle. Auch jetzt bleiben wieder 3 Plätze leer.
Mit viel Mühe dann einfach haben wir die 5 besetzen können und mit viel Arbeit. Also wir machen da ganz viel an Schulen, über Praktikums, dass wir auch wirklich über Ausbildungsmessen. Also da findet ganz viel im Vorfeld statt, dass wir einfach auf uns aufmerksam machen, auf unsere Ausbildung aufmerksam machen und dann auch die Verträge dann unterschreiben können letztendlich.
Die Zeiten, in denen die Betriebe mit Bewerbungen überhäuft wurden, sind eindeutig vorbei. Zwischen Oktober 2021 und Juli registrierte die Agentur für Arbeit 392.000 Bewerberinnen und Bewerber für einen Ausbildungsberuf. Gleichzeitig wurden 512.000 Ausbildungsplätze gemeldet. 233.000 Stellen sind noch frei.
Wir beobachten, dass die Hochschulzugangsberechtigung in den letzten Jahren bei vielen Schülern das Ziel in der Allgemeinbildung ist. Das hat zur Folge, dass junge Leute verstärkt auch die Hochschulen suchen im Anschluss an die Allgemeinbildung. Und dann fallen bestimmte Berufe und Bildungsgänge einfach hinten runter.
Auch bei ASML Berlin spürt man die Folgen. Hier werden nicht nur Azubis, sondern auch Fachkräfte verzweifelt gesucht. Das Unternehmen fertigt zum Beispiel Komponenten für die Chipindustrie und es wächst. 250 Stellen sollen hier in diesem Jahr noch besetzt werden.
Idealerweise würden wir einen Feinoptiker, einen Mechatroniker, Zerspannungsmechaniker, Industriemechaniker suchen, aber auch Zahntechniker, chemisch-physikalische Laboranten, Assistenten wären auch toll, ja.
Für neue Fachkräfte greift das Unternehmen tief in die Tasche, bietet seinen Mitarbeitern für erfolgreiche Vermittlung 1.500 € Prämie, quasi ein Kopfgeld. Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, bildet die Firma insgesamt 30 Berufsanfänger aus. Theoretisch, auch hier sind Plätze frei.
Fehlendes Fachpersonal und zu wenig Azubis. Was dagegen zu tun ist, die Meinung von Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk.
Wie heißt eigentlich die Bundesbildungsministerin? Und da haben wir schon das erste Problem. Bettina Stark-Watzinger ist so präsent wie Bauelektroniker, die meistgesuchten Handwerker. Die Bundesministerin für Bildung sollte eigentlich die berufliche Bildung stärken. Der Koalitionsvertrag der Ampel verspricht eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Leider ist davon nichts zu sehen. Exzellenz zeigt Stark-Watzinger bisher beim Sparen. Die Ampel hat den Etat ausgerechnet der Bundesbildungsministerin gekürzt. Nächstes Problem, die Zuwanderung von Fachkräften. Sie sind ja da, die Fachkräfte, überall auf der Welt. Und wie locken wir sie nach Deutschland? Jedenfalls nicht mit langen Behördenfragebögen. Die Bundesregierung muss die Blue Card zum Beispiel großzügig verteilen. Dieses Einreiseticket, das bisher nur Akademikern zusteht. Es muss gelten, wer was kann und einen ordentlich dotierten Arbeitsvertrag hat, der ist willkommen. Auch Nicht-Akademiker. Jetzt zur Wirtschaft. Man kann es kaum glauben, aber es gibt immer noch Maschinenbauchefs, die Industrie 4.0 verdrängen. Die sagen, ja, irgendwann könnte diese Digitalisierung für uns interessant werden. Wer so spricht, der sollte im Deutschen Museum in München helfen. Da wird gerade die Ausstellung über Werkzeugmaschinen neu gestaltet. Im Ernst, das Potenzial der Digitalisierung wird nicht ausgeschöpft in unserer Wirtschaft. Wer jetzt nicht mit aller Kraft digitalisiert, der darf morgen nicht über Personalmangel klagen. Und ein letztes, wir müssen mehr arbeiten in Deutschland. Sigmar Gabriel hat schon recht. 42 Stunden pro Woche für entsprechend mehr Geld. Dann haben wir eine Chance gegen den Fachkräftemangel.
Die Meinung von Achim Wendler. Ratschläge und Tipps, wie wir wegen der steigenden Energiekosten Strom und Wärme sparen können, hat es aus der Politik in letzter Zeit ja haufenweise gegeben. Wie aber präsentiert sich der Deutsche Bundestag? Dunkel ist's, das Haus scheint helle. Obwohl ja parlamentarische Sommerpause ist. Was hätte doch der Bundeswirtschaftsminister gesagt? Jeder ist beim Sparen gefragt. Und so geht tatsächlich seit vorgestern Abend das Licht in der Kuppel und einigen Innenräumen des Parlamentsgebäudes nachts aus. Naja, noch nicht überall. Cosima Gill.
Ein Parlamentsgebäude als Leinwand. Jeden Abend läuft hier eine Lichtprojektion, eine Geschichtsstunde, die hunderte Besucher an die Spree lockt. Verbraucht wird durch die Lichtshow so viel Strom, wie auch etwa von 5 3-Personen-Haushalten im Jahr. Ist es das wert in Zeiten der drohenden Energieknappheit?
Ich meine, ein bisschen Leben müsste noch bleiben.
Als Geschichtslehrer muss ich sagen, finde ich es sehr wichtig, dass es so öffentliche Veranstaltungen gibt, die über die deutsche Geschichte informieren.
Doch es gibt auch Kritik vom Bund der Steuerzahler.
Wir diskutieren in der Politik über Duschzeiten, über Energiesparprogramme. Und dann muss man hier mit kleinen Dingen auch symbolisch vorangehen. Und dieses Projekt ist aus meiner Sicht verzichtbar.
Außerdem seien immer noch zu viele Räume in Parlamentsgebäuden runtergekühlt und erleuchtet, mitten in der Sommerpause. Doch der Bundestag versucht zu sparen. Licht aus in der Kuppel des Reichstagsgebäudes. Das Energiesparkonzept des Bundestages hat Jörg Kaschner mitentwickelt.
Die Gebäude des Deutschen Bundestages haben eine Dimension wie eine kleine Stadt. Über 6000 Büros, in denen sich bis zu 8000 Leute bei normalem Betrieb aufhalten.
Die Energiesparmaßnahmen komplex. Überwacht werden die Maßnahmen hier in der Energieleitzentrale.
Guten Abend, Kollegen. Moment.
Sie haben alle Maßnahmen im Blick. Die Klimaanlagen sollen die Räume um 2 Grad weniger kühlen und die Heizungen werden im Winter runtergedreht auf 20 Grad.
Der Ukraine-Krieg hat eine neue Dynamik in die Thematik nochmal hineingebracht, aber letztendlich ist die Arbeit der Kollegen hier schon seit vielen Jahren, Prozesse zu optimieren.
Gerade heißt es sparen, wo es geht. Mehr als 1800 Boiler wurden ausgeschaltet, auch in den Büros der Abgeordneten.
Das Wasser hat nur kalte Temperaturen, 18 Grad vielleicht durch die Erwärmung im Gebäude.
Kaltes Wasser und Licht aus in den Büros. Draußen läuft die Lichtprojektion an der Spree erstmal weiter. Jeden Abend, wenn es dunkel wird, im Regierungsviertel.
Und wir bleiben beim Thema Energie. Auch wenn Russland die Gaslieferungen gedrosselt hat, die Speicher in Deutschland füllen sich weiter, wenn auch langsam. Mehr dazu in den Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Die Bundesnetzagentur hat heute dazu genaue Zahlen vorgelegt. Demnach hat sich der Füllstand der Speicher am Mittwoch um 0,3 Prozentpunkte auf insgesamt 67,5% erhöht. Seit diesem Tag liegen die Liefermengen aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nur noch bei etwa 20% der Kapazität. Von heute an gelten zudem strengere Regeln zum Auffüllen der Gasspeicher. Sie müssen bis zum 1. September zu 75% befüllt sein, bis November sollen es dann 95% sein. Bei den Corona-Schutzregeln für Herbst und Winter, die derzeit von der Bundesregierung ausgearbeitet werden, sind Schulschließungen nicht mehr vorgesehen. Das sagte Gesundheitsminister Lauterbach dem ARD-Hauptstadtstudio. Das Gesamtpaket werde in Kürze vorgestellt. In der Corona-Sommerwelle bleibt die Lage nach Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts angespannt. Es sei mit noch mehr Fällen und mehr Intensivbehandlungen in Kliniken zu rechnen. Nach heftigen Sturzfluten und Erdrutschen sind im US-Bundesstaat Kentucky mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Gouverneurs werden noch viele Bewohner vermisst. Sie seien im Schlaf von den Wassermassen überrascht worden. Es handele sich um die schlimmste Überschwemmungskatastrophe, die Kentucky je erlebt habe. Starke Strömungen erschweren die Rettungsaktionen und die Suche nach Vermissten. Um zusätzliches Personal und Ressourcen zu mobilisieren, wurde der Notstand in der Region ausgerufen. Die erste Runde des DFB-Pokals hat begonnen. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart tat sich beim Drittligisten Dynamo Dresden schwer, setzte sich aber mit 1:0 durch.
Große Erleichterung bei den Stuttgartern nach dem Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde. Die Schwaben von Beginn an dominant, haben aber bei der Führung Glück. Zweimal wird der Ball abgefälscht, bevor er schließlich bei Darko Šulinov landet. Das 0:1 nach 33 Minuten durch den Nordmazedonier, der letzte Saison an Schalke verliehen war. Der VfB von Pellegrino Matarazzo mit den besseren Chancen, Thiago Tomás mit Pech im Abschluss. In der zweiten Halbzeit sieht Stuttgarts Anton Gelb-Rot, nachdem er den eingewechselten Conte bewusst auflaufen lässt. Trotz der Überzahl bleibt Dynamo offensiv zu harmlos. Stuttgart hat mehrmals die Chance zur Entscheidung, kurz vor Schluss vergibt Mio. Dresden verpasst so die Überraschung, Stuttgart siegt dank Darko Šulinov.
Mach es noch einmal. Das ist Wunsch und Bitte der Fans an Alexandra Popp. Wie hier im Halbfinale soll sie wieder treffen, wenn am Sonntag im Finale der Fußball-Europameisterschaft die Engländerinnen der Gegner sind. Ginge es nach den Gesetzen der Statistik, sollte dem Titel nichts entgegenstehen. Bislang schafften es die Frauen 8-mal in ein EM-Endspiel und haben immer gewonnen. Über die Vorbereitung auf das Spiel im Londoner Wembley-Stadion und speziellen Humor berichtet Sabrina Brabant.
Alexandra Popp, treffsicher.
Alexander, hallo.
Auch beim Humor.
Alexander, wie geht es?
Hallo.
Ein Online-Fußballmagazin hat gestern eine Fotokollage gepostet von Alexandra Popp mit Bart, Basecap und der Namenskreation Alexander Popp. Der Popkonter heute sitzt.
Da kommen ja ganz kuriose Sachen irgendwie zum Vorschein und haben dann heute Morgen beim Frühstück einfach irgendwie rumgescherzt und dann ist doch gesagt, dass wir es einfach mal durchziehen.
Durchgezogen hat es das deutsche Team auch bis ins Endspiel. Mit und dank einer überragenden Alexandra Popp. Die Kapitänin spielt die erste EM ihrer Karriere mit 31. Schon heute ist sie zu spüren, die Finalaufregung.
Ich glaube, nervös wird man trotzdem sein. Das, glaube ich, steht fest. Ich glaube, sogar ich. Auch mit viel Erfahrung. Aber ich freue mich einfach darauf und versuche da gerade auf dem Platz das Ganze auch gar nicht mehr zum Vorschein zu bringen.
Die Frauen wollen nun auch das finale Spiel gewinnen. Gegen und in England. Locker lässig und mit fast englischem Humor.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Am Sonntag wird es ja zum Finale an vielen Orten Public Viewing geben. Carsten, mit welchem Wetter können denn die Fans rechnen?
Also Sonntagabend 18 bis 20 Uhr ist es zu einem erstmal noch sommerlich warm. Temperaturen liegen meistens noch bei 22 bis 25 Grad, im Südwesten Deutschlands sogar bei 27 bis 30 Grad. Und es ist an den meisten Orten unseres Landes dann trocken, außer im Nordwesten. Hier wird es eher stark bewölkt sein und hier könnte das Public Viewing auch eher nass werden, denn hier wird es regnen. Sehen wir gleich noch genauer. Apropos Regen, wir haben auch jetzt aktuell Regen, hatten heute Nachmittag und am frühen Abend zum Teil Platzregengüsse. 20, 25 Liter pro Quadratmeter mit Blitz und Donner kamen herunter. Und wir sehen, wie diese Regenlinie hier immer noch ziemlich aktiv ist. Sie zieht sich von Cuxhaven hinunter bis ins Berchtesgadener Land. Und vor allem hier in der Mitte gibt es gerade noch ziemlich kräftige Regengüsse. Und auch in Bayern regnet es aktuell noch stärker. Dieser Regen zieht im Verlauf der Nacht langsam weiter nach Osten. Bevor ich das genauer zeige, kurzer Blick über das Wochenende hinaus. Mit Hilfe unseres 15-Tage-Trends. Die Temperaturen verbleiben am Wochenende im sommerlichen Bereich. Danach wird es aber sogar noch wärmer. Höhepunkt nächste Woche Mittwoch. Dann erwartet uns eine kleine nächste Hitzewelle. Möglicherweise gibt es vor allem im Süden und Südwesten sogar wieder mehr als 35 Grad. Aber jetzt zurück zum Regen und zu dieser Nacht. Dieser Regen zieht also weiter Richtung Thüringen-Sachsen, Richtung Bayerischer Wald. Und er wird auch nicht ganz nachlassen. Morgen im Verlauf des Vormittags bilden sich dann auf der Linie von Niedersachsen bis zum Erzgebirge und zum Bayerischen Wald neue Schauer und Gewitter. Und die können vor allem morgen Nachmittag örtlich auch kräftiger ausfallen. Ansonsten bleibt es an vielen Regionen auch trocken und die Temperaturen dazu nachts 12 bis 17 Grad. Tagsüber, dort, wo diese Regenschauerwolken am häufigsten sind, vor allem im Umfeld des Erzgebirges bis nach Thüringen hinein und bis in den Süden Sachsen-Anhalts, 19 bis 22 Grad. Sonst sind es oft 25 bis 28, im Südwesten 30 bis 31 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag viel Sonnenschein und trockenes Wetter bis, wie gesagt, auf den Nordwesten, wo es Regen geben wird. Am Montag insgesamt wechselhaftes Wetter in der gesamten Nordhälfte mit Schauern und Gewittern. Das Ganze bei 25 bis 32 Grad.
Was für ein Wechselwetter. Vielen Dank, Carsten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es gleich weiter mit einem Tatort aus Saarbrücken. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Helge Fuß an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagabend. Tschüss.